herzlich zu einer weiteren Sitzung des Institutskolloquiums. Heute geht es um eines der brisantesten Themen, das man diskutieren kann, wenn es um die Frage Decentering Europe geht, die wir uns hier im Kolloquium stellen, nämlich die Auseinandersetzung EU-Europas mit den postkolonialen, postsozialistischen Bewegungen der Migration. Eine Auseinandersetzung, die zur Entstehung eines neuen EU-europäischen Grenzregimes geführt hat. Bei unserer Vorbereitung zum Kolloquium und auch zu diesem Thema sind wir auf die interdisziplinäre Projektgruppe Borderlands of Europe gestoßen, von der man hier einen kleinen Ausschnitt, schon mal sehen. Kleiner Ausschnitt, stimmt das? Wie viel seid ihr insgesamt?
Also damals waren es so gute 25 Leute.
Ah, okay, also doch ein kleiner Ausschnitt, der wahrscheinlich der harte Kern heutzutage ist.
Ja, da sitzt auch noch ein Teil vom harten Kern.
Okay, sehr gut. Ja, also wir sind auf euch gestoßen und auf den Film zum Thema, den diese Projektgruppe gemacht hat und den sie in der Ukraine gedreht hat. Wir fanden besonders interessant dabei die These, dass die Grenzen gleichzeitig im Sinne entgrenzter Grenzen zu verstehen sind. Und die Frage, die wir hier diskutieren können, ist, inwieweit das auch im Sinne einer Dezentrierung des geläufigen Bildes der Festung Europa verstanden werden kann, was ja gewissermaßen so eine funktionierende Abschottung nach dem Muster der klassisch territorial national organisierten Grenze suggeriert. Wird das dezentriert sozusagen in der Produktion dieser neuartigen entgrenzten Grenzen? Und welche Rolle spielen dabei die Bewegungen der Migration, die Kräfte der Migration? Das sind Fragen, die uns in dem Zusammenhang interessieren. Wir freuen uns also, dass heute da sind Markus Berg hier in der Mitte, der Geschichte studiert hat, genau. Sandra Gürtler, die Kulturwissenschaft studiert hat, noch studiert, und Janis Schmidt von der Geografie.
Genau.
Ehemals oder noch? Okay. Die drei sind heute hier, um sich und ihre Arbeit vorzustellen, uns den Film zu zeigen, den wir dann gleich anschließend zusammen anschauen können und anschließend mit uns darüber zu diskutieren. Ich möchte Ihnen euch auch gleich die Kommentatoren vorstellen, die wir jetzt dazu eingeladen haben heute. Das ist einmal Manuela Bojagiev, hier ganz von mir aus gesehen ganz rechts, wissenschaftliche Mitarbeiterin an unserem Institut, Kollegin, die auch dieses Kolloquium miterdacht und mitorganisiert hat. Ihre Schwerpunkte sind historische Rassismusforschung und die Weiterentwicklung der Rassismustheorie sowie kritische Forschungen zu den sozialen und politischen Kämpfen der Migration in Deutschland und in Europa. Sie forscht, würde ich jetzt mal sagen, mit politikwissenschaftlichem Hintergrund im fließenden Übergang zur ethnografisch arbeitenden europäischen Ethnologie. 2008 erschien ihre Dissertation mit dem schönen Titel Die windige Internationale, Rassismus und Kämpfe der Migration, in der man einen anderen Einblick in die jüngere Geschichte Deutschlands gewinnen kann aus der Perspektive einer Autonomie der Migration. Manuela ist, wie ich auch, im Forschungsnetzwerk Transit Migration aktiv gewesen, zum Teil auch immer noch aktiv, das aus einem gemeinsamen Projekt gleichen Namens entstanden ist und wo wir zur Entstehung eines europäisierten Grenzregimes in der Türkei, in Griechenland und im ehemaligen Jugoslawien geforscht haben. Sie ist auch beteiligt an unserer Projektveröffentlichung Turbulente Ränder, die, glaube ich, hier zu dem Thema heute auch sehr viel zu sagen hat. Deswegen gebe ich die durchaus mal rum. Das ist dann auch gleich meine Überleitung zu diesem Gastkommentator, der hier sitzt, namens Serhat Karapayali, der ebenso Teil des Forschungsnetzwerks Transit Migration war und ist, auch an dem Buch, was jetzt rumgeht, mitgeschrieben hat und inzwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität Halle ist. Auch er forscht zur Empirie und zur Theorie einer Autonomie der Migration in Deutschland und in Europa. Das ist jetzt sozusagen meine Kurzfassung. Ich hoffe, dass das meine Zustimmung findet. Serhat Karakayalis besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Konstruktion und der Praxis von Illegalität. Dazu ist sehr empfehlenswert seine Dissertation, die auch im Jahr 2008 erschienen ist, unter dem Titel Gespenster der Migration zur Genealogie illegaler Einwanderung in der Bundesrepublik Deutschland, in der man nachlesen kann, dass Illegalität eben kein neues Phänomen jetzt der neuen EU-europäischen Grenzen ist, sondern durchaus auch schon im staatlich regulierten Programm der Gastarbeiteranwerbung eine gängige Praxis auch migrantischer Selbstorganisation war. Jetzt darf ich das Projektteam von Borderlands of Europe bitten, also Markus Berg, Sandra Görtler und Janis Schmidt, uns zunächst noch ein bisschen mehr über euch selbst und die Arbeit zu erzählen, bevor wir dann gemeinsam den Film anschauen werden, der den Titel trägt Freiheit, Sicherheit und Recht, Migrationsmanagement an der Außengrenze der EU. Dann habt ihr jetzt das Wort.
Ja, wurden jetzt schon vorgestellt. Janis, Max und ich sind Teil der Projektgruppe Grenzräume Europas. Und das ist ein Zusammenhang, der entstanden ist vor einigen Jahren aus einem Projekttutorium hier an der HU, wo wir zuerst ein selbstorganisiertes Seminar zum Thema der neuen Außengrenzen der EU im Osten gemacht haben. Ja, vielleicht zu kurz zur Information an die Studierenden unter euch. Projekttutorien wisst ihr vielleicht, das ist selbstorganisierte Lehre von Studierenden, also ohne Tops. Und man kriegt von der Uni ein bisschen finanzielle Mittel, Räume und auch Leistungsnachweise ausgestellt und kann sich da in dem Rahmen mit interessanten Themen beschäftigen, und wir möchten euch das gerne empfehlen und ans Herz legen. Ja, jeder, die in der AWO eingeschrieben ist, glaube ich, eingeschrieben zu sein, ne, kann sich dafür bewerben und das beantragen. Ja, anschließend an unser Seminar damals haben wir eine Exkursion organisiert nach Polen, in die Ukraine und in die Slowakei und haben da die Schengen-Außengrenzen und viele der Akteurinnen des EU-Grenzregimes besucht. Und unseren Fokus haben wir damals auf die slowakisch-ukrainische Außengrenze gelegt. Vielleicht zum Kontext so ein bisschen, dass dieser Grenzabschnitt zwischen der Slowakei und der Ukraine, der eben eine Schengen-Außengrenze ist, war erst kurz zuvor fertiggestellt worden, die Ausbauten, die technischen, die dort stattgefunden haben. Und was vielleicht noch interessant ist zu wissen, ist, dass dass es kurz zuvor auch schon auf der Kippe gestanden hatte, ob die Slowakei überhaupt der Schengen beitreten dürfte, eben aus mangelnden Sicherheitsvorkehrungen an diesen Außengrenzen. Und da wurde dann innerhalb einer Rekordzeit eben diese Anlage, die wir danach auch im Film sehen werden, an dieser Grenze halt hochgerüstet. Also es ist so eine richtige, ganz super moderne Hightech-Grenze. Der Film ist zwar schon 2 Jahre alt, oder die Aufnahmen sind schon 2 Jahre alt, aber damals war es eben ganz neu. Ja, also aus den ganzen Interviews und Recherchen, Film und Tonaufnahmen, alles was wir auf dieser Reise so gesammelt haben, haben wir eine Ausstellung zum Thema auch erarbeitet. Die hat letztes Jahr stattgefunden und war letztes Jahr im Oktober in Tacheles zu sehen. Und der Film war eben auch ein Teil von dieser Ausstellung. Mittlerweile ist das Projekt abgeschlossen, aber aus dem ursprünglichen Projektturm hat sich ein Zusammenhang entwickelt, wo wir ja bis jetzt so in verschiedenen antirassistischen Netzwerken noch weiter politisch aktiv sind. Ja, wir freuen uns, dass wir jetzt hier eingeladen wurden und wollen euch heute den Film zeigen und dann danach noch ein bisschen kommentieren und den mit so ein paar Thesen noch ergänzen, die vielleicht noch ein bisschen zuspitzen werden nach einem kurzen Input. Und ja, dann werdet ihr noch was dazu sagen. Und der Film dauert 25 Minuten ungefähr. Und dann können wir gerne jetzt anfangen. Also was wir versucht haben im Film, war eine neue Qualität von EU-europäischer Migrationspolitik sichtbar zu machen. Und diese Gestalt des neuen Grenzregimes würden wir als eine Entgrenzung der Grenze beschreiben. Die EU hat sich in den letzten Jahren sehr darum bemüht, einen umfassenden Ansatz in der Migrationsfrage anzustreben, der über eine einfache Abschottung hinausgeht.
Das auch noch ein bisschen. Hört ihr mich hinten?
Nee, das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Wir nehmen das ja auf und wir können es nachher dann nochmal auf der Website
hören. Brauchen wir denn den Klima noch, weil der macht unheimlich krank.
Ja, der ist immer krank. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Und dann machen wir den irgendwie jetzt aus. Oder? Ja. Ja. Das ist der Matthias, aber das
ist... Ja, das schaffen wir auch, oder, der Matthias?
Ja, aber wo ist denn jetzt... Das ist ja ein völlig anderes Kollegium, aber das scheint trotzdem auch nicht zu hören. Kann auch sein, dass das nicht eingeht.
Nein, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Doch, das ist aber noch ausgeschaltet. Das ist aber auch ausgeschaltet.
Ich glaube, da läuft jetzt noch eine Rache.
Okay, also falls ich versuche ganz laut zu sprechen und falls ich leise werde, könnt ihr mich ja nochmal stoppen. Also es soll eben, wie gesagt, weniger um Abschottung gehen, als um darum, die positiven Potenziale, die man eben jetzt auch in der grenzüberschreitenden Mobilität sehen kann, zu fördern und gleichzeitig aber die negativen Effekte am besten präventiv auf die halt regulierend Einfluss zu nehmen. Die EU begegnet in dieser neuen Strategie also den Herausforderungen neuer globaler Bewegung von Bevölkerung mit neuen Instrumenten, um diese globale Mobilität nach Kriterien der ökonomischen Nützlichkeit und entlang von Sicherheitserwägungen verwertbar und regierbar zu machen. Das Stichwort heißt Migrations- bzw. Grenzmanagement. Für eine möglichst effiziente Umsetzung dieses Migrationsmanagements ist ein flexibles, situationsbezogenes und oft unkonventionelles Vorgehen gefragt. Vor allem kann man sich die Grenze nicht länger als entlang einer Linie im Raum lokalisiert vorstellen, sondern die physischen Grenzen, wie wir sie im Film gesehen haben, sind eher so Orte einer intensivierten Hightech-Kontrolle, die nur eine Ebene in dem integrierten Grenzmanagement darstellen, wie der Herr von Frontex das da vorgestellt hat. Die moderne Grenze ist also flexibel, sie kann überall und zu jeder Zeit auftreten. Bei polizeilichen Kontrollen an Autobahnen in der EU, an Bahnhöfen, in Form von Schnellbootpatrouillen im Mittelmeer oder in Zukunft als unbemannte Drohnen, die grüne Grenze überfliegen. Räumlich wird die Schengen-Außengrenze also sowohl ins Innere als auch über das Schengen-Territorium hinaus ausgedehnt. Sogenannte extraterritoriale Zonen an europäischen Flughäfen, Lager- und Abschiebegefängnisse innerhalb der EU oder auch entlang von Migrationsrouten außerhalb der EU sind Teil von einer dynamischen und situationsbezogenen europäischen Grenzarchitektur, die auf aktuelle Migrationsbewegungen reagiert und versucht, diese regierbar zu machen. Die europäische Nachbarschaftspolitik und das Dublin-II-Abkommen, das die sogenannte sichere Drittstaatenregelung enthält, das wurde auch im Film erwähnt, der ukrainische Journalist hat darüber erzählt und erklärt, wie das zu so einem Art, wie das so ein Ring an Pufferstaaten um die EU herum konstruiert, den Migranten auf ihrem Weg in die EU erstmal durchqueren müssen. Das alles lässt sich zusammenfassen in so einer Art Deterritorialisierung der Grenze. Und auch das ist wiederum nur eine Ebene, auf der Grenze entgrenzt wird. Janis wird da noch ein bisschen mehr erzählen.
Genau, also neben der räumlichen Entgrenzung des Grenzschutzes und der Migrationskontrolle, also dem Prozess, den Sandra gerade erläutert hat, kommt es auch zu einer Ausweitung der Palette der Akteure, die im Grenzregime aktiv werden. Wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die ehemals rein staatliche Kompetenzen darstellten, lässt sich eine neue Form des transnationalen Regierens feststellen. Das Management der Migration und der Grenzen wird entworfen und umgesetzt von einem komplexen Akteursnetzwerk. Dieses besteht aus nationalen Behörden der Mitgliedstaaten und der involvierten Drittstaaten, Institutionen auf EU-Ebene, der Sicherheitsindustrie, Migrations- und Sicherheitsforschungsinstitutionen, zwischenstaatlichen Organisationen und Thinktanks sowie UN-Organisationen und NGOs. Integriertes Grenzmanagement bedeutet in diesem Zusammenhang, möglichst viele der im Bereich Migration und Grenzschutz tätigen Akteure miteinander zu vernetzen und ihre Aktivitäten zu einer effizienten und kohärenten Strategie zu koordinieren. Wie beim technologischen Pendant der Akteursnetzwerke, also den digitalen Datenbanken, besteht die größte Herausforderung des integrierten Grenzmanagements in der sogenannten Harmonisierung. Das bedeutet die Optimierung des Zusammenspiels der Praktiken des Grenzschutzes, der Migrationsverwaltung und der migrationspolitischen Gesetzgebung. Thinktanks wie IOM oder die Grenzschutzagentur Frontex, die auch im Film vorkam, bilden Knotenpunkte in diesem Akteursnetzwerk. Gegenüber eher konventionellen Institutionen oder gar einer zentralen europäischen Institution erlaubt die netzwerkartige Struktur des Akteursfeldes und neue institutionelle Formen wie beispielsweise Frontex ein flexibleres, zweckorientiertes Regieren, als es parlamentarische Legitimierung und Verwaltungsapparate auf nationaler und EU-Ebene zulassen würden. Zudem stellen die Experten und implementierenden Organisationen sich selbst gerne als reine Dienstleister und ihre Tätigkeiten als unpolitisch dar. Und das netzwerkförmige entgrenzte Management der Grenze findet meist fernab demokratisch-parlamentarischer Kontrolle statt. Christoph Marischke hat das als unpolitisch effizientes Regieren kritisiert. Die europäische Institution der Grenze markiert an diesem Punkt Grenzen der europäischen Demokratieformation.
Ja, wir haben uns dann jetzt die Frage gestellt, wie kann man Kritik an diesem ziemlich komplexen Grenzregime jetzt mal schön in der politischen Debatte auf den Punkt bringen. Und das wurde in der Vergangenheit ja immer mit der Metapher der Festung Europa gemacht, wie es auch Maxim im Film sagt. Wir halten diese Metapher aber nicht mehr für angemessen. Unsere Idee ist, die EU stattdessen als eine Gated Community zu bezeichnen. Das haben wir uns so ein bisschen von Henk von Hautum geklaut, aber wir haben es trotzdem so mit eigenen Inhalten gefüllt. Kernmerkmal dieser Gated Community ist unserer Meinung nach, dass Menschen nicht nur einfach nicht hineingelassen werden, stattdessen werden sie gefiltert. Gefiltert werden sie nach verschiedenen Kriterien, also das Offensichtlichste ist dabei die Staatsangehörigkeit, also das Herkunftsland. Aber es gibt auch eine Fülle von anderen Kriterien, zum Beispiel das verwertbare Wissen, was diese Person besitzt. Hochqualifizierte Arbeitskräfte sind ja willkommen, wie das Gerhard Schröder in Deutschland ja auch eingeführt hat. Sogenannte Lern- und integrationsunwillige MigrantInnen werden hingegen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, wie wir es jetzt zurzeit auch wieder an dieser Sarrazin-Integrationsdebatte sehen können. Diese Debatte verweist uns auch auf einen zweiten Punkt, nämlich die Community, in Gated Community, also die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist natürlich erstmal imaginiert, vorgestellt, sie muss diskursiv hergestellt und bewahrt werden. Bewahrt wird sie, indem man sich zum anderen abgrenzt, zum Fremden abgrenzt. Die EU wird so also als gereinigte Gemeinschaft der Freiheit, des Sicherheits und des Rechts präsentiert. Im Gegensatz zu zum Beispiel islamischen Raum oder so. In diese Gated Community dürfen die Migrantinnen unter bestimmten Umständen hinein. Dann entscheidet sich jedoch Aufenthaltsdauer und Status nach den Filterungskriterien. Viele Migrantinnen kommen durch diesen Filterungsprozess oder um ihn herum halt nur im entrechteten, prekären Status, wodurch sie dann wiederum billig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Trotzdem würden wir sagen, sind diese Migrantinnen Teil einer unverzichtbaren Struktur der Gated Community. Da sie innerhalb dieser Gated Community ausgebeutet werden und durch ihre billige Arbeitskraft zur Reproduktion dieser beitragen. Also da gibt es auch wieder eine Analogie zur quasi realen Gated Community, wie man es so kennt, weil auch dort sind ja billige Arbeitskräfte, die Sicherheitsdienste übernehmen oder die Reinigungskräfte sind. Der Begriff der Gated Community hat noch eine zweite ökonomische Stoßrichtung, da gleichzeitig auch ein Markt für eine Sicherheitsindustrie geschaffen wird. Uns wurde dadurch klar, dass sich die Metapher der Gated Community fundamental vom Bild der Festung Europa unterscheidet. Der Festungsbegriff hat zwar etabliertes kritisches Potenzial in der politischen Debatte, aber er entwirft nur eine ungenaue und zum Teil falsche Vorstellung von Europa. Die Festung Europa ist aus dem Begriff, es ist ein Begriff aus dem Bereich der Verteidigung, und während es im Begriff der Gated Community um Sicherheit geht. Es geht um Kontrolle und nicht mehr um reine Abwehr. Es geht auch nicht um Krieg, sondern um eine angebliche Kriminalität. Migrantinnen werden als kriminell dargestellt und sind Teil eines Sicherheitsdiskurses und nicht eines Verteidigungsdiskurses. Zusammengefasst, vier Aspekte hat die Metapher der Gated Community für uns. Es geht um Filterung und nicht um hermetische Ausgrenzung. Es geht um Konstruktion und Bewahrung einer Gemeinschaft. Es geht um eine Ökonomie der Ausbeutung und der Sicherheit. Und es geht um ein Grenzregime, das einer Logik der Sicherheit folgt und nicht der Verteidigung. Ja, und nach dem ganzen Input würden wir uns jetzt freuen, wenn wir dann darüber diskutieren können.
Vielen Dank. Wir schließen die Kommentare gleich an. Ich weiß nicht.
Ja, ja, wir wollen es davon sehen.
Ja,
genau.
Ja, schon mal.
Ja. Ich mache das.
Ja, also ich wollte mich nochmal bedanken für die Einladung, hier den Film zu kommentieren und mit euch zu diskutieren. Also bevor ich jetzt auch damit anfange, genau das zu tun, muss ich mich entschuldigen, ich muss um 7:45 schon gehen. Also falls die Diskussion, wie ich erwarte, ein bisschen länger dauert und ich plötzlich aufstehe und gehe, das hat mit Verpflichtungen zu tun, die sich nicht aufschieben lassen. Also wir wurden gefragt, Manuela und ich, diesen Film zu kommentieren und euer Projekt zu kommentieren, aus der, das wurde jetzt ja schon mehrmals gesagt, aus der Perspektive der Autonomie der Migration. Und vielleicht könnte man gleich da ansetzen, bevor ich jetzt das ganze Konzept nochmal rekapituliere, das wird sich ja in der Diskussion, glaube ich, nochmal deutlicher herausstellen. Ich glaube, einer der Punkte, den man da diskutieren kann oder der mich zumindest sehr stark interessiert, ist, ihr habt ja sehr schön gesagt, und das war ja auch ein Teil der Thesen, die wir da vor ein paar Jahren formuliert haben, sehr schön gezeigt, dass diese Festungsmetapher nicht funktioniert und dass man viel stärker von Porosität und von Durchlässigkeit von Filterungsprozessen reden muss. Nun, wenn man jetzt noch einen oben drauf setzen will, könnte man jetzt noch sagen, es geht nicht nur darum, sozusagen die Festungsmetapher hinsichtlich ihrer, jetzt könnte man ja auch einwenden, ja, ihrer ungenügenden Durchsetzbarkeit zu kritisieren, sondern sich zu fragen, wie es zu dieser, also was die strukturellen Ursachen sind für die Porosität. Da hatten wir, und das ist auch ein Teil dieser Überlegungen rund um diese These von der, oder dieses Programm der Autonomie der Migration, war es in diesem Forschungsprojekt Transit Migration, im bestimmten Vorstellungen oder so einem bestimmten Dualismus von Strukturen, also wenn man so will, auf der einen Seite die Strukturen der Migrationskontrolle, der Migrationsapparate, auf der einen Seite und den, der Handlungsmacht von Migranten auf der anderen Seite, diesem Dualismus etwas anderes entgegenzusetzen. Und da haben wir den Begriff des Regimes entwickelt. Dazu können wir vielleicht gleich auch noch was sagen. Und die Frage, die sich aber damit stellt und die, glaube ich, auch noch nicht so richtig vollends beantwortet ist, ist nämlich, wie kann man in so einer Situation, wie ihr die da beschreibt, sozusagen trotz aller dieser unglaublichen Technologien, einer lückenlosen Überwachung von Grenzen und so weiter, wie könnte man jetzt da trotzdem von Handlungsmacht, also von davon reden, dass Migranten in der Grenze etwas aushandeln, dass sie sozusagen in ein Kräfteverhältnis sich begeben mit den Grenzapparaturen, mit den Kontrollmechanismen. Wie soll man sich das bitte schön vorstellen? Vielleicht ist dann ein erster Hinweis auch schon in dem Film selber drin. Also ich fand es eigentlich sehr ganz amüsant, in den Beiträgen der Leute immer wieder solche komischen, also wenn man das symptomal lesen würde, würde man immer wahrscheinlich auf diese Stellen stoßen, eben wo es dann heißt, ja, wir haben nichts entdeckt. Oder vielleicht auf andere Forschungsergebnisse wie die, dass nach dem Einsatz von Frontex-Schiffen im Mittelmeer es dann zu mehr Aufgriffen gekommen ist, weil die Migranten sich sozusagen ins Wasser werfen vor den Schiffen, in der Kenntnis, im Wissen, dass man sozusagen aufgefischt wird. Damit korrespondieren sozusagen, also mit und dann gleichzeitig ist damit verbunden eine bestimmte natürlich forschungsstrategische und politisch-strategische Frage. So wie der Film sozusagen agiert, könnte man eine bestimmte Strategie, und das ist ja hier im Institut mit dem Labor Migration auch genauso diskutiert worden, ich benutze jetzt auch mal diese Begriffe, nämlich entmigrantisieren ist eine Strategie, Migrationsprozesse zu beschreiben, das heißt zu sagen, wir gucken uns gar nicht Migranten an, was die machen, wir reden nicht mit denen, das ist alles sozusagen genau das, was eigentlich die von Frontex machen, deswegen machen wir das nicht, sondern wir gucken uns an, was die machen, so Beobachten der Beobachter, Beobachtung dritter Ordnung sozusagen. Mir scheint das nicht ganz, also aus einer Perspektive der Autonomie der Migration würde ich dann sagen, damit kann man nur immer sehen, es scheitert irgendwo, aber man weiß nicht so genau, warum. Demgegenüber gibt es immer diese Strategie des Migrantisierens, also auch als wenn man so will, als Typus, als Idealtypus, also immer die Geschichten von Migranten zu erzählen. Und wenn man das jetzt auch ein bisschen wie eine Folklore darstellen will, könnte man sagen, ja, vielleicht ist der große Teil des Transnationalismus-Paradigmas eigentlich folgt dieser Strategie der Migrantisierung. Von den beiden würde ich mich jetzt, ich weiß nicht, ob du d'accord gehst, mich abgrenzen. Jetzt versuche ich mal mit den Sachen, die ich mir so aufgeschrieben habe, irgendwie einen roten Faden zu basteln. Es gab ja ganz am Anfang diesen Kommentar, they steal our food und they take our privileges, our benefits. Und da ist mir gleich eingefallen, die machen ja nicht nur, die klauen ja sozusagen nicht das Food, sondern eigentlich machen die das Food. Also wenn man sich anguckt, wo dann die Leute alle hingehen, wenn sie arbeiten, wenn man sich Spanien, Italien, Griechenland anguckt, dann sind es die Leute, die das Gemüse und das Obst pflücken. Das heißt, die genau das Gegenteil machen. Mir geht es jetzt gar nicht um das Food und um jetzt den Gag, den man damit machen kann, sondern mir scheint das Interessante zu sein, dass genau dieses ambivalente Verhältnis sozusagen konstitutiv ist für dieses Verständnis von Durchlässigkeit und Nichtdurchlässigkeit. Nämlich auf der einen Seite tatsächlich kann man sagen, ja, historisch ist seit dem 19. Jahrhundert der Protektionismus, also die Absicht, Abschottung von Grenzen, für alle möglichen Waren, auch für die wahre Arbeitskraft, die dem Kapitalismus interne, inhärente Lösung des Problems von Knappheit auf dem Arbeitsmarkt und von Knappheit von Ressourcen und Gütern. Auf der anderen Seite ist man aber immer sozusagen auf diese Güter angewiesen, also auf beiden Seiten. Man ist darauf angewiesen, dass die Leute mobil sind, man muss sie einsetzen, man muss dafür Sorge tragen, dass es dass die Arbeitskraft immer flexibel bleibt. In dem Maße aber, in dem soziale Kämpfe in den Nationalstaat sich einschreiben und sozusagen zu einer Fixierung der Arbeitskraft führen, dazu führen, dass die Arbeitskraft immer immobiler wird, wenn man so will, da entstehen sozusagen neue Strategien der Flexibilisierung. Und zwar nicht nur in Bezug auf sozusagen externe Populationen, Bevölkerung, sondern auch nach innen. Der rote Faden wird jetzt ein bisschen dünn. Aber symptomale Lektüre. Ich fand es ganz spannend, dass zum Beispiel dieser Frontex-Repräsentant in seiner Darstellung auf diese Figur verweist, ich will, dass mein Nachbar das auch macht. Und ich fand, darin kommt sozusagen ein bestimmtes Problem zum Ausdruck, nämlich, dass es offensichtlich nicht so ganz klar ist, dass alle das Gleiche machen. Also wie kommt man eigentlich dazu zu sagen, man braucht so eine externe Instanz, eine Agentur wie Frontex, die wie so ein ideeller Gesamtgrenzer funktioniert oder ein reeller Gesamtgrenzer, der eben die Konkurrenz der Einzelstaaten in dieser Frage aufhebt. Das scheint mir auch etwas mit dieser Regulierung von Arbeitsverhältnissen zu tun zu haben. Gut, und dann kann man natürlich immer fragen, sind PowerPoint-Präsentationen von Organisationen, die jetzt irgendwelche Konzepte verkaufen wollen, sozusagen, was ist das für eine Art von Wissen, das man dort präsentiert bekommt. Also das ist nochmal das fand ich eigentlich ganz interessant. Also gerade bei dem Typen mit dem Biofeld, das würde mich mal interessieren, was das eigentlich ist. Diese Präsentation von einer totalen Effizienz, von einer absoluten lückenlosen Kontrolle, das sind so Verkaufsstrategien, von denen ich, und da wäre es dann eben interessanter, Methoden von Follow-up, also von wirklich Grenzgeschehen ethnografisch zu verfolgen. Damit könnte man das vielleicht konterkarieren. Und zum Letzten, also auch nicht abschließend jetzt, aber gab es diesen letzten Teil über die Drittstaaten. Und natürlich ist das ein ganz klassischer Topos mittlerweile in der Grenzregimeforschung, die Exterritorialisierung, also die Ausweitung des EU-Einflussgebiets auf immer weitere Staaten. Also manche sagen, das geht bis Mittelasien. Eigentlich die Migranten haben sozusagen mit ihrer Migration dazu beigetragen, dass Länder aus Nordafrika jetzt quasi in so einer Art Integrationsprozess in die EU sich befinden. Also diese Dimension könnte man noch mal reinholen. Und zum anderen diese Frage der Pufferzone, also die Behauptung, dass einzelne Staaten für immer in einer Pufferzone verbleiben könnten. Ich glaube, dass das vielleicht problematisch sein könnte, wenn ein Staat wie Ukraine sozusagen auf Jahre hinweg in so einem Status gehalten werden soll. Da könnten dann, glaube ich, an der Stelle nochmal Konflikte, glaube ich, auftreten. Und das kann man in der Türkei, glaube ich, auch ganz gut zeigen, wo man nicht ewig in der Warteschlange, wo Staaten nicht ewig in der Warteschlange bleiben. Und wo dann Prozesse der öffentlichen Debatte, glaube ich, solche Fragen nochmal ganz anders aufwerfen können. Ich glaube, Griechenland jetzt ist, das ist ja noch nicht mal ein Pufferstaat, sondern ein EU-Staat. Aber wenn man sich die Diskussion um Griechenland anguckt, kann man, glaube ich, ganz gut zeigen, in Deutschland wird jetzt diskutiert, dass man niemanden eigentlich nach Griechenland schicken kann. Also das Ende dieser Debatte ist jetzt nicht abzusehen, aber ich finde es ganz interessant, dass sozusagen die Frage, ob tatsächlich ein Land sicher ist, offensichtlich nochmal rückgekoppelt ist an eine andere Instanz. Und dass das umstritten ist. Und zu guter Letzt würde ich nochmal, du hast ja meine Diss erwähnt, ich fand das ganz interessant, die Idee eines Einsatzes. Also dass Staaten sozusagen die Kontrolle über Populationen einsetzen auf einem anderen Register. Und bei Marokko zum Beispiel war ich auf den Umstand gestoßen, dass tatsächlich genau das, was mit der Ukraine beschrieben worden ist, auf eine ähnliche Weise eben passiert ist, nämlich dass Marokko sozusagen im Tausch gegen die bessere Kontrolle von illegalen Migranten damals auch ein Gastarbeiterabkommen bekommen hat. Also dass man im Grunde genommen gar nicht, das bestätigt nochmal, das geht gar nicht dann an der Stelle um die Population selbst, sondern um den Zugriff auf diese Population. Also letztendlich geht es vielleicht um die gleiche Menge von Personen, um das gleiche Kontingent, aber es geht darum, sozusagen den Zugriff auf diese Personen zu haben. Und deswegen hat die Frau, die da gesagt hat, uns geht es gar nicht um die Individuen, auch recht. Ne? Es geht ihr da um ein Feld, das Feld der Illegalität, der Unsichtbarkeit, der Intransparenz und diese ganzen Vehikel des Transparentmachens, also diese Nacktscanner da, dieses Panoptikon an der Grenze, das sind sozusagen die Gegenmodelle gegen dieses, da passiert etwas, was wir nicht sehen können. Und ob das Empire Europa so tatsächlich irgendwo aufhören wird angesichts dieser Migrationsbewegung, das ist vielleicht eine spannende Frage, die wir dann diskutieren können. Ich höre jetzt auf.
Ja, meine Anmerkung werde ich kurz halten. Also ihr habt das ja jetzt ein bisschen abgeschwächt in eurem Beitrag, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass wenn man aus einer anderen Perspektive denkt, die Saad jetzt versucht hat am Anfang auch schon zu erwähnen, nämlich der Autonomie der Migration, hat man natürlich bei dem Film, also so interessant es ist, und zu sehen, mit welchem Zynismus und mit welchem Stolz diese technischen Instrumente da vorführen, hat man natürlich so ein Gefühl von Totalität und von einer totalen Überwachung. Und es sind mehrere Aspekte daran interessant. Ein Aspekt ist ein ganz, ganz banaler, nämlich der, dass innerhalb der EU ja dieses Szenario überhaupt erst, wie genau in diesem Film gezeigt wird, dieses Szenario überhaupt erst entwickelt werden muss, dass es so unglaublich viele Leute gibt, die diese Grenze irgendwie stürmen wollen. Und an einer Stelle sagt er ja irgendwie nach den Sicherheitsvorkehrungen ist niemand mehr über diese Grenze gegangen und davor waren es auch nur wenige. Und er sagt, das hat was damit zu tun, dass es präventiv wirkt. Ne? Und jetzt kann man das natürlich bezweifeln. Ich habe dazu ein paar Zahlen gefunden, die ich jetzt gerne mal kurz vorlesen möchte, die ganz interessant sind und die sehr viel damit zu tun haben, wie eigentlich so ein Szenario aufgebaut wird. Nämlich ist das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, was jetzt nicht irgendwie als eine linksradikale Organisation vermutet werden muss, fand im Jahr 2009 in einem zweijährigen Forschungsprogramm heraus, dass lediglich 2,8 bis maximal 6 Millionen sogenannte Illegale im EU-Rechtsraum leben, anstatt der offiziell immer behaupteten 8 Millionen. Aber selbst diese immer wieder in öffentlichen Debatten und Dokumenten auftauchende Zahl entstand durch eine sehr bemerkenswerte Belegkette, die die Zuverlässigkeit der Brüsseler Erhebung mehr als fragwürdig erscheinen lässt. Das Hamburger Institut konnte nämlich nachweisen, dass sich die EU-Kommission bei den offiziell geschätzten 8 Millionen Illegalen auf ein Arbeitspapier von hauseigenen Mitarbeiterinnen beruft, die lediglich die Zahlen einer Unternehmensberatung in London nutzte, die ihre Schätzung wiederum in einem Artikel der französischen Zeitschrift Le Figaro entnommen hatte. Also soweit sozusagen zu diesem Problem, dass das erstmal an dieser Stelle erstmal witzig und absurd erscheint, aber was eine gewisse Systematik hat, und das hat Herr Hartung auch in seiner Arbeit sehr gut gezeigt, dass es überhaupt ein systematisches Problem natürlich dabei gibt, die gewünschten und überhaupt geschehenen Grenzüberschreitungen von undokumentierter Migration nachzuweisen. Und insofern ist das Verhältnis zwischen Militarisierung und Aufrüstung der Grenze und den Zahlen, die real existieren, zunächst sowieso erstmal ein politisches und also zumindest ein konstruiertes, aber in hohem Maße ein politisches. Und ein politisches, und das ist jetzt der nächste Aspekt, den ich sehr relevant finde, ein politisches in welcher Situation eigentlich, nämlich in einer Situation, wo es ja tatsächlich, und das zeigt, das wird ja auch von euch angesprochen, in einer Situation, in der es zu einem Prozess der Europäisierung kommt, das heißt zu einer politischen Entwicklung, von der die eine Krise von Staatlichkeit mit sich bringt. Und diese Krise von Staatlichkeit bedeutet, dass die Frage, die früher immer in den Zeiten, in denen die Nationalform des Staates so dominant war, dass die Frage der Souveränität über die Bevölkerung, das heißt über die Grenzen, über die Ausstellung von Pässen und so weiter, dass all das auch im Zuge dieser Europäisierung und der Neukonstellation, der Neuausrichtung, der Transformation der Grenzen, die ja nicht nur außen sind, wie ihr richtig sagt, sondern auch innen, dass diese Staatlichkeit in eine Krise gerät. Und in dieser Krise werden natürlich auch bestimmte Szenarien besonders relevant, weil es zu neuen Aushandlungsprozessen kommt. Damit will ich nicht sagen, dass staatliche Souveränität über Bevölkerung nicht mehr existiert, aber dass in Situationen, und das kann man auch historisch zeigen, wo die Kontrolle über Bevölkerungsbewegung, wo die Kontrolle über Bevölkerung schwieriger wird, natürlich auch der Versuch, das wieder herzustellen, sehr stark ist, aber dass der auf der Ebene Europas sehr kompliziert und komplex ist. Dazu gehört natürlich auch, dass sozusagen im Sinne dieser Vortragsreihe der Dezentrierung Europas es auch klar gesagt werden muss, dass der größte Teil der Migration nicht in die EU stattfindet, sondern jenseits der EU stattfindet. Auch dazu habe ich jetzt nochmal ganz kurz Zahlen, weil ich finde, dass das sehr wichtig ist, weil meistens ist es ja die EU, die Migration aus Afrika, die so skandalisiert wird, und die ganzen Piroggen, die man immer sieht mit den Menschen, die stranden im Mittelmeerraum, sollen ja davon auch Zeugnis ablegen, das Große der 17 Millionen afrikanischen Migranten und Flüchtlinge bleibt nämlich in Afrika und nur 3% aller Afrikaner leben in einem anderen Land als ihrem Geburtsland. Allein geschätzt 7 Millionen von diesen 17 Millionen leben undokumentiert in Südafrika, mehr also als in der gesamten EU, und Südafrika hat 50 Millionen Einwohner, die Europäische Union hat 500 Millionen Einwohner. Und ich finde, das stellt nochmal sozusagen einen anderen Zusammenhang her. Unsere Perspektive war, also jetzt, ich will gar nicht sagen, das ist nicht eure, ich will nur sagen, die Forschungsperspektive, die wir dafür gewählt haben, ist mit einem, finde ich, ganz schönen Satz in einem Arbeitspapier der Entwicklungshilfeorganisation Medico International ganz gut beschrieben, nämlich die fangen ihr Papier damit an, zu Migration zu sagen, Flüchtlinge und Migrantinnen sind die Zeugen unserer Zeit. Und ich glaube, dass da so ein bisschen der Kern dessen ist, was uns mit unserer Arbeit an der Autonomie der Migration interessiert hat, nämlich ein Konfliktpotenzial untersuchen zu können, in dem die Migranten eine enorme und große Rolle spielt und wo diese Widersprüche, die entstehen und die Saad jetzt an verschiedenen Punkten beschrieben hat, und die Widersprüche sind, die Grenzen immer mit sich bringen, weil sie, um noch ein Zitat von Etienne Balibar dran zu hängen, das ich irgendwie besonders gut finde, um zu erklären, was eigentlich eine Grenze ist, weil er sagt ganz vereinfacht, eine Grenze ist ein nicht-demokratisches Element, das real existierende Demokratien möglich gemacht hat und immer noch möglich macht. Mit anderen Worten, es geht bei Grenzen um eine teilweise Realisierung von universellen Werten in Form des modernen Nationalstaates. Wenn wir Gerechtigkeit zu einem universellen Element erklären, dann wird deutlich, dass die Grenze zugleich intern und extern zur Gerechtigkeit steht. Intern insofern es eine der Bedingungen seiner Realisierung wird, extern insofern sie der Sphäre der Geltung der Gerechtigkeit begrenzt. Das heißt, die Grenze, auch wenn sie sozusagen in diesen verschiedenen Schichten funktioniert, wie ihr das beschrieben habt, an einem Ort wie diesem Raum hier sehr unterschiedliche Grenzen verlaufen können, danach welche Staatsbürgerschaft zum Beispiel, also als einer von vielen Beispielen, welche Staatsbürgerschaft Leute hier in der Tasche halten. Daran manifestieren sich sozusagen nicht nur an den Außengrenzen der EU, sondern an jedem Punkt und mit der Frage der Bürgerschaft Konflikte, die, wenn wir über eine Demokratisierung von Grenzen reden wollen, zum zentralen Element werden. Und ich glaube deswegen, und das war sozusagen unser Entschluss, und damit höre ich auch auf, deswegen war unser Entschluss zu sagen, wir wollen die Perspektive auf Migration ändern, indem wir die Perspektive der Migration einnehmen, weil uns nämlich die Konflikte interessiert haben, die entstehen, wenn Migranten etwas tun, von dem behauptet wird, dass sie es nicht tun dürfen, aber auch nicht tun sollen in der Zukunft.
Ich nehme an, dass ihr erstmal direkt darauf reagieren wollt, oder möchtet ihr, dass wir gleich allgemein diskutieren?
Ja, noch kurz was sagen. Also, uns war ja auch bekannt, dass diese Kommentare aus der Perspektive der Autonomie der Migration erfolgen sollen, und das ist natürlich was der Film nicht leistet. So, der hat eine andere Perspektive, der beschränkt sich auf die Ausschließung, auf die Kontrollinstanzen, und was aber nicht heißt, dass wir das nicht versucht hätten. Also das kommt im Film nicht vor, aber Teil des Projekts war es schon, auch mit Migranten vor Ort zu reden, was wir auch gemacht haben, aber unsere Reise hat 3 Wochen gedauert, und in 3 Wochen findet man natürlich nur einen sehr schwierigen, einen oberflächlichen Zugang zu diesen Menschen. Und deswegen kam der Teil in der Ausstellung vor, aber auch nur klein. Und im Film gar nicht, weil wir im Film natürlich auch noch das Problem hatten, dass sich viele dieser Menschen ungern filmen lassen wollten. Und dann einen Film zu machen, wo dann die MigrantInnen wiederum nicht sichtbar sind, reproduziert natürlich dieses Verhältnis umso mehr. Insofern, ist die Kritik oder diese Kommentare natürlich irgendwie vollkommen verständlich, aber war für uns in der Zeit nicht zu realisieren. Das bringt uns eigentlich zum nächsten Punkt, den du angesprochen hast, nämlich was für Informationen bekommt man eigentlich von diesen ganzen Institutionen? Also was lassen sie sichtbar werden? Und das ist ein großes Problem. Natürlich verkaufen sie das Bild der Festung Europa. Also das ist das, was diese Menschen uns dort aufgetischt haben. Und auf der anderen Seite ist es auch relativ klar, dass dem nicht so ist, was das Beispiel dieses Human Biofield Scanners zeigt. Also ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, du hast das genauer recherchiert.
Der Human Biofield Scanner?
Ja.
Das ist, also wie gesagt, deswegen habe ich das vorher auch nochmal kontextualisiert mit dieser Grenze. Wie gesagt, die wurde in einem Jahr hochgezogen, und in dem Kontext, dass auf dem Spiel stand, ob die Slowakei überhaupt auch Schengen beitreten würde. Und jetzt ist interessant zu wissen, dass gerade dieser Human Biofield Scanner eine Erfindung auch der slowakischen Grenzpolizei selbst ist. Was nicht heißen soll, ich weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht, ne? Also das werde ich nicht rausfinden können. Dazu fehlen mir technische Einsichten. Aber wenn man Human Biofield googelt, dann kriegt man 999.099 Treffer zu Aura-Fotografie.
Das war's.
Ja, also solche Absurditäten stößt man natürlich immer wieder drauf. Das hast du ja auch schon angesprochen, ne? Dass das irgendwie, ja, die Leute sich dann zum Teil da auch ein bisschen selbst immer mit ausstellen. Aber was klar ist, ist, dass sie damit einen wahnsinnigen Druck aufbauen. Und das ist, ja, wir haben sehr auch mit uns selber gehadert, wie wir mit den ganzen Aufnahmen umgehen sollten, weil der Grund, wieso wir das alles filmen durften, war ja, also hatten wir zum Teil gar nicht damit gerechnet, dass wir da zum Beispiel an der Grenze mit den Kameras rumlaufen dürfen durch die technischen Anlagen, aber das war alles sehr in deren Interesse und ja, es geht viel um Prävention und es geht um Abschreckung und da leistet der Film vielleicht auch seinen kleinen Beitrag zu, das weiß ich nicht. Wir haben versucht, eben genau so eine Situation, wo die so ein bisschen selber sich vorführen, halt mit reinzunehmen. Aber das war es dann auch schon, weil es eben sehr schwierig für uns war, in der kurzen Zeit da noch andere Informationen zu kriegen darüber, wie das jetzt funktioniert oder auch tatsächlich nicht. Das bleibt dann bei so kleinen Anekdoten. Also Till hat mich mal darauf hingewiesen, dass es auch... ich glaube, es war sogar dieses Jahr, ne, wo die ukrainische Seite den Zugverkehr eingestellt hat über diesen Grenzübergang, weil die ganzen Züge werden geröntgt auf, also da geht es um Schmuggelware und die haben dann das eingestellt und gestreikt und zwar mit Bezug auf genau diese Technik, die sie eigentlich aufhalten soll zu schmuggeln. Und zwar haben die sich auf genau diese Technik bezogen und gesagt, wir setzen unser Personal nicht diesen Röntgenstrahlen aus. Das ist gesundheitsschädlich und deswegen stellen wir den Zugverkehr ein. Die slowakische Seite hat sich sehr darüber echauffiert, dass das eben auf Druck von Mafia-Strukturen passiert ist, aber die haben den Zugverkehr ein paar Tage eingestellt und jetzt sind diese Kontrollen ausgesetzt.
Dann hat es Publikum eine Frage.
Ja,
ja.
Genau, dann hätten wir jetzt nämlich noch quasi eine Viertelstunde Zeit, das zu tun, vielleicht aber auch noch ein paar Minütchen mehr und deswegen sollten wir die Zeit nutzen, Fragen, Kommentare jetzt zu stellen, bevor ihr gleich wieder dann auch mit reinschreibt. Bleib mal stehen, damit ich den Überblick verhalte.
Mhm. Ich habe in den Filmen etwas Lager angesprochen. Ist das schon gebaut und hättet ihr da auch Zugang haben können?
So.
Das Lager, das angesprochen wurde, das ist schon gebaut. In der Zeit, in der wir in Kiew waren, wurde noch ein weiteres Lager eröffnet, aber wir hatten nie Zugang, um dort zu filmen, zu dokumentieren, Interviews zu führen oder ähnliches.
Es gibt es von der EU, da das ja im Interesse der EU ist, gibt es da Vorschriften eigentlich, wie solche Lager, weil man hört immer von Griechenland, da darf man niemanden hinschicken, das ist so mörderisch. Gibt es da eigentlich, ich meine, wir haben für Hühnerlegebatterien Vorschriften, wie sieht es mit diesen Lagern aus? Gibt es da eigentlich gesetzliche Grundlagen?
Also damit ein Land ein sicherer Drittstaat werden kann, sodass man dort halt Menschen abschieben kann, muss es halt gewisse Bedingungen erfüllen, also ein funktionierendes Asylsystem haben und so weiter. Und dort ist auch halt, da gibt es auch, glaube ich, Richtlinien für eine Behandlung der in Lagern Einsitzenden. Und ja, und das ist auch ja so ein Grund dafür, wieso die EU das halt auch über, also aus, ja, mitbaut sozusagen über wiederum zwischengeschaltete Institutionen. Also ja, da gibt es Richtlinien für, wie die im Einzelnen aussehen, weiß ich aber auch nicht.
Ja, aber gerade in Bezug auf dieses Lager, jetzt ist Jenny hier, gab es halt immer wieder Bemängelungen von NGOs, die gesagt haben, die Richtlinien, die es halt gibt, werden dort nicht eingehalten, es sind zu viele Menschen, es sind keine Toiletten und so weiter.
Es wird nicht kontrolliert,
ja, ich fand es eigentlich sehr interessant, diesen Hinweis bei Frontex, dass man ja nicht auf einzelne Migranten ausweist, sondern auf die kriminellen Netzwerke dahinter, also die Schleppernetzwerke. De facto, was ihr an Bildern gezeigt habt, waren alles tatsächlich Aktionen, die auf einzelne Migranten abzielen, also auf einzelne Leute, die versuchen, die Grenze zu überschreiten. Sei es jetzt diese Kontrolle der Reisedokumente, sei es die Durchleuchtung der LKW oder eben auch der Züge. Also es ist, geht alles auf den einzelnen Menschen. Habt ihr irgendwelche Aussagen dazu? Also es war ja nur einmal, dass der Schlepper, da hieß es, wir haben auch den Schlepper erwischt, aber dazu, dass tatsächlich dann auch eben das Netzwerk versucht wird, irgendwie anzugehen, oder reicht es einfach nur die Leute, die übers Netzwerk eingeschleust werden sollen, um vielleicht noch die Zwischenstufe abzufangen, aber ist das das, was das Hauptinteresse ist? Also wohin geht die Zielrichtung tatsächlich?
Na, ich würde schon sagen, dass das Hauptinteresse ist, dass sie, also Migration wird dann eben grundsätzlich in die Nähe von organisierter Kriminalität gestellt, also sei es jetzt ein gefälschter Pass oder irgendwie geschmuggelte Zigaretten oder, ne, hat nichts mit Migration zu tun, aber Leute, die über die Grenze befördert werden zum Beispiel, transportiert werden irgendwie, dann werden die, wenn die festgenommen werden, natürlich darauf befragt, wie sie dahin gekommen sind und wird eben versucht, da irgendwelche Netzwerke dahinter, irgendwelche Industrien, die Ökonomien, die sich natürlich darum bilden, da Leute undokumentiert über die Grenze zu kriegen, an die will man halt rankommen.
Ich würde dazu noch kurz was sagen. Okay. Also unser Eindruck in dem Hauptquartier bei Frontex war halt schon auch, dass, also wir haben einen Vortrag dort bekommen, eine PowerPoint-Präsentation von dem Head of Research and Development, also einem Typen, der sich nur mit Technik beschäftigt, Kontrollmaßnahmen und so weiter und auch sehr in diesen Technikwahn drin hängt. Und der wurde dann immer in der Präsentation quasi zurückgepfiffen von den anderen beiden Frauen, die man da auch gesehen hat, die quasi für die Public Relations Abteilung von Frontex zuständig sind. Also es war immer so ein Vorpreschen von diesen Technikwahn durch den Typen. Und die Frauen haben es quasi immer versucht, gegenüber dem öffentlichen Diskurs zu legitimieren, dass wir halt nicht nach einzelnen Migranten und Migrantinnen suchen, sondern nur nach kriminellen Netzwerken. Und das ist quasi, also unser Eindruck war halt da, dass das halt deren Art und Weise ist, sich nicht als Menschenjäger darzustellen, sondern quasi als Polizeiinstitution, die böse Schlepperbanden aufdeckt und quasi noch den Migranten hilft, nicht von diesen ausgebeutet zu werden. Also eine ganz klare Legitimationsstrategie von Frontex halt und die dann ja auch durch die Public Relations Unit vertreten wurde. Okay.
Bitte schön,
ja.
Ich würde
gerne
nochmal auf das auf den Grund, warum Migration, warum man überhaupt versucht, warum diese Netzwerke versuchen, Migration aufzuhalten, als eingehen. Weil ich habe das sehr kurz angeschnitten am Anfang mit den Essen und Privilegien, aber das kommt eigentlich im Verhältnis zu dem Rest sehr, sehr knapp. Und ich würde auch gerne auf den Punkt von der billigen Arbeitskraft, was die Resultante aus diesen Essen und Privilegien auskommt, eingehen und sagen, man wirft meistens den Migranten vor, dass sie die gesamten Löhne niedrig halten durch deren billigen Arbeitskraft. Aber könnte man das nicht im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation bringen und sagen, weil Unternehmen bereit sind, die Migranten auszubeuten, oder Kleinunternehmen sind davon nicht ausgeschlossen, und Migranten davon auszunutzen, dass es eigentlich zu billigen Arbeitskraft führt und gar nichts mit Migration zu tun hat. Also die Migrationsbekämpfung ist eigentlich eine Fehlmaßnahme von Anfang an. Also, dann wären zwei Punkte. Eins, die billige Arbeitskraft als Grund mit ein. Und zwei, Migrationsbekämpfung als Fehlmaßnahme. So, das wären die zwei Punkte.
Das wollt ihr auch mit?
Ja, ja. Manuela wollte sowieso was sagen.
Wollte ich sowas sagen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Gewichtung der Frage verstanden habe. Aber natürlich ist das einer der Hauptwidersprüche, man kann das ja so sagen, ohne Arbeitskraftmobilität gibt es keinen Kapitalismus. Historisch ist das sozusagen das eine für das andere konstitutiv. Seit der Entstehung, und das ist ja eine Zeit, die man auf ein paar Dekaden reduzieren kann, seit der Zeit einer sozusagen Festlegung auf der Staatsform auf die Nation, wird Migration sozusagen historisch immer zu einer Ausnahme. Also weil Staaten anfangen, ihre Bevölkerung zu kontrollieren. Also historisch kann man ja zeigen, dass diese Formen der Kontrolle immer ausgefeilter werden und so weiter. Und wir befinden uns ja jetzt in einer Situation, wo dieses Feld offensichtlich neu ausgehandelt wird. Weil erstens sich eben aufgrund dieser verschiedenen Entwicklungen, die jetzt diskutiert werden müssen in Länge, aber es kurz gefasst zu einer Transformation von Staatlichkeit kommt. Und in diesem Zusammenhang wird natürlich auch neu ausgearbeitet, wie diese Kontrolle und ob diese Kontrolle von Arbeitskraftmobilität passieren soll. Aber das Argument, dass sozusagen es frei, also es gibt ja ein sehr radikal neoliberales Argument, dass die Grenzen abgeschafft werden sollen, weil sie verhindert, dass es eben zu einer freien Fluktuation von Arbeitskraft kommt. Dieses Argument ist historisch so nicht haltbar zumindest, weil man zeigen kann, dass es immer Formen der Arbeitskraft, der Kontrolle von Mobilität von Arbeitskraft gegeben hat. Und insofern ist diese Funktion weiter wichtig, weil sie das tut, was ihr sagt, sie filtert nämlich. Oder sie versucht zumindest Selektionsformen und ein Management zu organisieren, in dem das funktioniert. Das heißt nicht, dass bestimmte Diskurse, die zum Beispiel darum gehen, dass es keine undokumentierte Migration geben soll, dass das nicht zum Teil auch gewünscht wird. Also ich weiß nicht, wer vor ein paar Wochen die Sendung bei Anne Will gesehen hat. Das war sehr bemerkenswert. Da ging es um undokumentierte Migration. Und ich habe mich gefragt, wozu braucht man eine Legalisierungskampagne, wenn man eine Talkshow hat? Und das ist aber eine völlig neue Situation im Grunde, weil plötzlich in dieser Talkshow von Leuten darüber verhandelt wurde, dass es ein Problem gäbe mit undokumentierter Migration und dass eigentlich diese Leute legalisiert werden müssten, weil sie nämlich eine sinnvolle Arbeitskraft sein könnten in diesem Land. Und sie bereits schon hier sind. Das heißt, also mit anderen Worten, die Arbeit, ja, also sozusagen, man sollte die Leute rauslassen, die draußen sind, aber die schon drin sind, die muss man auch neu selektieren. Mit anderen Worten, auch das wird intern gerade neu verhandelt. Und die ganze Diskussion um Integration ist, glaube ich, ein Stichwort dafür, zu sagen, das ist sozusagen die Kompromisslinie, in dem es darum geht, sowohl zu bestimmen, welche Migration soll es in Zukunft geben und was machen wir mit den Ressourcen, die wir hier schon haben und die wir leider jetzt schon seit Dekaden sozusagen unnütz haben brachliegen lassen. Und das ist, glaube ich, die Kompromisslinie zwischen denen, die sagen, wir dürfen keine Migration haben, und denen, die sagen, wir brauchen mehr Migration.
Vielleicht als Brücke zwischen diesen beiden Sachen wäre für mich die Frage, also die, wenn man sich anguckt, Europa 2020, was da als Idealvorstellung von einem entwickelten Europa dasteht, nämlich also alle sind gebildet und alle sind irgendwie nicht arm und gehören dazu und arbeiten, das lässt ja einen Leerraum, was alle Arbeiten angeht, die alles nicht erfordern. Also eben die im Moment von Illegalen und von Migranten hauptsächlich ausgefüllt werden. Und da wäre dann wieder die Sache, es gibt eigentlich ein Interesse in der EU, was aber nicht eingestanden wird. Und die Hauptmigration, also die, dieses Policing der Grenzen, das ist in Einklang mit Europa 2020, wird aber dem nicht gerecht. Und da würde ich Ihnen wieder zustimmen, was auch noch eine Rolle spielt. Und da, also deshalb will ich auch sagen, vielleicht sogar eine Fehlentwicklung, führt aber auch dazu, dass viele Arbeitskräfte an den Grenzen angesetzt werden. Also haben Sie da mal nachgefragt, wie viel die Grenze verdienen?
Also wir haben da nicht wirklich nachgefragt, aber es gab, also Korruption ist natürlich ein Thema gewesen und über Korruption haben wir ein bisschen was erfahren und ich glaube, deswegen gibt es eigentlich eher ein Interesse, dass die Leute jetzt nicht so schlecht bezahlt sind, also weil sie sonst ja empfänglicher werden für ja, andere Angebote.
Also aber ich weiß es nicht genau.
Das ist nur eine Vermutung, also mehr würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass da wahrscheinlich der slowakische oder der ukrainische Staat schon Interesse daran hat, auf eine slowakische Stadt, dass diese Menschen einigermaßen pünktlich ihren Lohn bekommen und dass sie nicht am Hungertuch nagen müssen.
Jetzt letzte Chance sozusagen aus dem Publikum. Ja,
ich muss auf Englisch, aber ich kann auf Deutsch antworten. Thank you very much for the film. I would like to ask something about the temporal dimension in there and the dynamic over a slightly longer period, basically to do with a buffer state. How long can you be a buffer state? And it seems to me there's a very interesting political question there and also a theoretical question about decentering Europe. You know, but I'm going to phrase it ethnographically, the question being ethnographic. There's an enormous tension there, it seems to me, between on the one hand the the rhetoric and the material kind of investment, 100 million they mentioned at a certain point on a very small stretch of water, to strengthen this border, yeah, to upgrade it. And on the other hand, there is a larger rhetoric, of course, and much less material investment that makes that border actually irrelevant. You know, if really the Ukraine becomes a member of the EU, presumably that border will then be an inter-Schengen at some point, intra-Schengen border, so therefore not police. And I'm wondering, is there any awareness, did you notice any awareness amongst the people you were talking to, the border guards, the Frontex folks, and you know, all the rest of them, about that dynamic, that they are building something massive, and that actually their own goal is to do away with it on the longer term as well. The reason why I'm asking that is because I'm involved in a research project in Bosnia-Herzegovina, and the borders with Croatia and Serbia are an extreme case of that. Because there weren't any borders, and well, border posts. And now there is massive investment, mainly by the EU, mainly in combination with the German border office, to upgrade those borders, and of course, at the same time, there is massive investment in EU integration. So, you see what I'm, so is there any awareness there? Are they showing any awareness of that border? What that tension?
Ich glaube nicht. Also, aber ich würde es auch, ich würde die Situation auch nicht so sehen, wie du sie gerade beschreibst. Ich würde mich da eher diesem ukrainischen Journalisten, den wir da im Film gehört haben, anschließen, der halt sagt, die Ukraine wird noch eine ganze Weile ein Pufferstaat bleiben, weil die EU einfach ein Interesse daran hat. Weil danach kommt halt Russland und mit Russland, also es ist ja schwierig. Also zum Beispiel hat also Marokko wird auch angesprochen, kurz im Film von diesem Journalisten. Marokko hat auch schon einen EU-Aufnahmeantrag gestellt, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist halt so ein, das ist, Marokko ist gleichzeitig auch ein Pufferstaat. Also es gibt natürlich gewisse, da ist diese Mitgliedschaft in der EU eher ein Köder und ein politisches Druckmittel der EU, um halt bestimmte Migrationspraktiken und Migrationspolitiken in diesem Fall durchzusetzen. Oder es geht auch um Visaerleichterung für ukrainische Bürger, die haben es dann leichter, Visa zu bekommen in den Schengen-Raum. Also ich glaube, da gibt es halt einen politischen Aushandlungsprozess, bei dem noch lange nicht feststeht, dass der irgendwann mal zu einer Mitgliedschaft der Ukraine in der EU führen wird. Und wenn, dann reden wir, glaube ich, um eine Zeitspanne, die Dekaden umfasst und nicht um in den nächsten 5 Jahre. Ich glaube, ich würde halt diese These, dass diese Grenze demnächst sowieso überflüssig wird, die würde ich nicht teilen.
Und selbst wenn, sozusagen würde sich das Problem ja nur verlagern. Also die Logik einer solchen strategischen Dimension, also einer tiefen Dimension von eines EU-europäischen Grenzraumes, ist es ja, dass selbst wenn ein Land dann sozusagen nicht nur den Köder gefressen hat, sondern dann auch den Fisch bekommt. Also, nein, das passt jetzt nicht mit der Metapher, aber also selbst wenn dann sozusagen diese Versprechen eingehalten werden, selbst dann sozusagen würden die Migranten müssen ja irgendwo hin, also sie müssen ja deportiert werden. Dann hast du plötzlich noch ein Land danach, das diese Verhandlungsmacht plötzlich hat. Darüber, dass sie diese Leute auf ihrem Territorium haben, denen man Geld geben muss, wo man eine Grenze mit aufbauen muss und so weiter und so weiter. Deswegen haben ja der Beck und der Grande gesagt, dass das eigentlich ein nicht aufhaltbares imperiales Projekt ist, das europäische Projekt. Eines, das sich selber entgrenzt, aber nicht von selbst, sondern durch die Migration.
Gut, es gibt ja auch eine Forschung, die bereits stattgefunden hat zu dieser Änderung, weil lange war ja die Grenze zwischen Deutschland und Polen zum Beispiel. Und da gab es ja viele Untersuchungen, wie das auch bezogen auf die Bevölkerung funktioniert hat. Und diese Grenze hat sich ja jetzt schon verschoben. Man kann es in Europa eigentlich sozusagen ständig untersuchen, was damit passiert. Aber das Argument, wenn man es weitertreibt, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass es ja eines Tages eine Grenze geben muss, die, also ich bin nicht ganz sicher, ob du das meinst, ne? Aber sozusagen, wenn du den Widerspruch hochtunst, dann bedeutet das, dass die Grenze sich irgendwann, also wie du gesagt hast, selber auflöst. Aber wie funktionieren dann, wie werden dann Grenzen funktionieren?
I myself think it makes sense that buffer states will be classified into various types of buffer states, because I think, as you pointed out rightly, capitalism has never been able to work without labor migration. But capitalism has also never been able to work without expansion. I mean, you know, and there is a reason on the longer term to believe that the EU will want more of the Ukraine, maybe not membership, you know, some of its resources and so on and so on. And maybe there will be different kinds of buffer states which, you know, you can get to. Maybe there will be a fine-tuned ranking of rather than a, you know, an outside of that's equal.
Yeah, and ich glaube, das passiert schon. Also jetzt vielleicht ohne die...
But more explicit.
Und man kann es eigentlich jetzt schon untersuchen.
Wollt ihr jetzt abschließend noch einen Punkt aufgreifen aus der Diskussion oder noch eine Pointe? Das würde ich sozusagen dann als vorläufigen Abschluss der Diskussion nehmen. Wir gehen ja dann noch essen, also es kann noch weitergehen. Vorläufig.
Also ich finde die Frage tendenziell sehr spannend, die du aufgemacht hast, Grenze als Bedingung für Demokratie, also eine Grenze, die einen eigentlich universellen Wert begrenzt. Und was mir da sofort in den Kopf kam, ist eigentlich, die älteste Demokratie der Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die gerade keine Grenze hatte zu diesem Zeitpunkt. Also das war ja so ein Open Frontier und was auch immer, ein Migrationsstaat, also über die nächsten Jahrhunderte noch. Und insofern hatte ich damit so sofort so ein Problem, dass es Demokratie ohne Grenze nicht geben kann. Aber also das führt weiter hinaus. Aber genau, fände ich noch sehr spannend, wenn
wir
das
diskutiert hätten. Okay, das können wir mitnehmen noch zum Essen und zum Trinken. Kommt sie noch dazu? War das eine Meldung?
Das war eigentlich eine Meldung, das war eigentlich eine Widerrede, aber das darf ich ja jetzt nicht.
Das darfst du
gleich
schon.
Darf ich?
Ja.
Gut, also zu dieser Widerrede. Man muss mal, diese These, ne, the frontier, also die offene Grenze nach Westen. Das Interessante ist, und das ist schon bei Marx, findet sich der Verweis auf das Problem, dass die Fabrikanten in der Ostküste haben, wenn die Migranten kommen, arbeiten und dann weggehen. Das wird als ein riesiges Problem verhandelt zu der Zeit. Und was dann entsteht, ist nämlich auch tatsächlich Form von moderner Sklaverei, also indentured labor, coerced labor ist die Debatte in der coerced labor studies gibt es jetzt nicht, aber in den labor studies findet man sozusagen eine ganze breite Auseinandersetzung mit der Frage, wie bindet man eigentlich Leute an einen Arbeitsplatz? Und auch da würde ich sozusagen ja nochmal die Bindung, die Grenze nochmal stark machen. Also diese Art der Fixierung der Arbeitskraft, die es offensichtlich auch braucht.
Und mein Argument war ja gar nicht, dass Demokratie nur mit Grenzen möglich ist. Ich sage nur, dass eine bestimmte Form der Demokratie nur mit Grenze denkbar geworden ist. Und wenn wir neu über Demokratie nachdenken müssen, dann müssen wir da auch über die Grenze nachdenken.
Das ist national.
Okay, es gibt also noch viel Gespräch. Also, ich hatte ja Fragen. Das war eine Frage.